Tag mit Johann Kneis.
Einen schönen Nachmittag. Ein großer Teil der Gesetze, die uns betreffen, wird nicht in Österreich beschlossen, sondern in Brüssel bzw. Straßburg. Aber welche Möglichkeiten haben Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die politischen Prozesse in der EU zu beeinflussen, direkt zu beeinflussen? Das ist das Generalthema dieser Sendung. Im Detail sprechen wir über die noch junge Europäische Bürgerinitiative. Dazu begrüße ich Sie und begrüße zwei Fachleute, Annette Knaut, Politikwissenschaftlerin an der Universität Koblenz-Landau. Danke fürs Kommen. Und Maximilian Konrad, Politikwissenschaftler an der Universität von Island. Sie beide sind gerade in Wien zu einer großen Fachtagung an der Uni Wien, wo es um Politik insgesamt geht, in sehr vielen Panels, ich glaube fast 70 solcher Panels. Wir sprechen über ein Thema, mit dem Sie sich auch, das Sie verfolgen jetzt, seit es sie gibt, die Europäische Bürgerinitiative. Was kann man denn grundsätzlich sagen? Was war denn die Intention, dieses Instrument einzurichten?
Also die Intention, dieses Instrument einzurichten, geht ja schon auf den Konvent zurück, auf den gescheiterten Verfassungskonvent. Und da gab es eine Gruppe von Abgeordneten und anderen Personen, die gesagt haben, wir brauchen ein direkt demokratisches, partizipatorisches Instrument und wir wollen sowas haben wie eine europäische Bürgerinitiative. Der Verfassungskonvent ist ja gescheitert und wir haben jetzt den Vertrag zu Lissabon, aber die Europäische Bürgerinitiative, die diese Leute damals im Auge hatten, die ist in den Vertrag zu Lissabon mit reingenommen worden. Und der Artikel 11 im Vertrag von Lissabon setzt auch ein deutliches Schwergewicht auf partizipative Demokratie im Vergleich auch zu repräsentativer Demokratie. Also das ist der Artikel 10 behandelt die repräsentativen Elemente sozusagen und der Artikel 11 die partizipativen Elemente, von denen eben die Europäische Bürgerinitiative als relativ stark ausformuliertes Instrument ein großer Teil ist.
Es wurde und wird der EU ja immer wieder vorgeworfen, dass es da ein sogenanntes Demokratiedefizit gäbe. Hat verschiedene Aspekte, dieser Vorwurf. Aber das wird in der Politikwissenschaft sehr ernsthaft diskutiert.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist meiner Meinung nach auch aus gutem Grunde so. Es ist nun leider so, dass es damit zusammenhängt, wie die Europäische Union organisiert ist, dass die Europäische Union halt im Grunde eine internationale Organisation ist, dass wir aber trotzdem an diese Organisation nationalstaatliche Maßstäbe von Demokratie anlegen. Und das kann im Prinzip nur zu dem Schluss folgen, dass da ein Demokratiedefizit vorliegt. Ganz einfach, weil wir aus dem Nationalstaat gewisse Vorstellungen darüber haben, wie Demokratie auszusehen hat.
Und das lässt sich nicht so eins zu eins.
Das lässt sich nicht eins zu eins auf internationale Organisationen übertragen. Auch die Europäische Bürgerinitiative, auch mit der Europäischen Bürgerinitiative erleben wir das relativ deutlich, weil im Prinzip, also wenn man sich anguckt, was Demokratieorganisationen sich gewünscht hätten, dann fällt die Europäische Bürgerinitiative doch ein wenig anders aus. Tatsächlich ist die Europäische Bürgerinitiative ja ein Instrument, mit dem Bürger, wenn sie eine gewisse Anzahl von Unterschriften sammeln, der Kommission vorschlagen können, einen Gesetzesvorschlag zu machen, der da dem Parlament und dem Rat vorgelegt wird. Es können also nicht Bürger selbst einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten, mit dem sich dann die anderen Institutionen zu befassen haben.
Warum eigentlich nicht?
Und das ist ganz einfach so, weil nach den Verträgen hat die Kommission das exklusive Recht, den Gesetzesprozess in Gang zu bringen, also Gesetzesvorlagen auszuarbeiten. Kein anderer hat dieses Recht, deswegen eben auch nicht die europäischen Bürgerinnen und Bürger.
Auch nicht das Europaparlament.
Auch nicht das Europaparlament, obwohl das Europaparlament Vorschläge machen kann. Also im Prinzip ist das Europaparlament da in einer ähnlichen Position wie Bürger. Man kann nämlich die Kommission auffordern, zu bestimmten Themen Gesetzesvorschläge auszuarbeiten, aber man kann es nicht selbst machen.
Rufen Sie uns an, wenn Ihnen das am Herzen liegt, etwas zu sagen über Europa und Demokratie, direkte Demokratie insbesondere. Wenn Sie vielleicht sogar zum Thema Europäische Bürgerinitiative schon etwas in Erfahrung gebracht haben oder Fragen haben oder sogar selbst eine initiiert haben, wie Herr Thomas Eitzenberger, den wir angerufen haben. Ich sage zuerst aber noch unsere Telefonnummer 0800 22 69 79. Noch einmal langsam 0800 22 69 79. Und wir sind jetzt verbunden, glaube ich, mit Herrn Thomas Alzenberger.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Wir hören Sie etwas schwach.
Jetzt
hören wir Sie besser. Okay. Sie haben eine europäische Bürgerinitiative mitinitiiert.
So ist es. Ich habe im Herbst letzten Jahres die Polly Higgins beim Festival in Graz kennengelernt, die mir von einer bestechend einfachen, aber doch faszinierenden Idee, die noch nicht umgesetzt wurde, erzählt hat. Und habe beschlossen, das für das Jahr 2013 und 2014 zu meinem Hobbyprojekt sozusagen zu machen.
Ja, können Sie uns sagen, was Ihr Anliegen, welches Anliegen Sie verfolgen?
Im Prinzip, wenn wir uns die letzten 20, 30 Jahre anschauen, wie sich die Welt entwickelt hat und wie die Wirtschaft sich vor allem entwickelt hat und wie es immer mehr auf Kosten der Natur darum geht, den Profit noch weiter zu maximieren, kommt man eigentlich nur zu dem Schluss, dass es irgendwann wahrscheinlich zu spät sein wird, egal ob das jetzt Klimawandel ist, ob das die Alberta Teersende sind, ob das das Bienensterben ist, Fukushima, ich könnte jetzt wahrscheinlich den Rest der Sendung mit Beispielen für Verbrechen an der Natur sozusagen füllen. All diese haben aber ein gemeinsames Symptom und das ist, dass in der Wirtschaft es nur eine Regel gibt und die ist Profitmaximierung. Und unsere Initiative fordert jetzt im Prinzip zur Balancierung, dass neben dieser Profitmaximierung noch ein zweites Gesetz, also eine zweite Regel gilt und die ist, wenn jemand ein Verbrechen an der Natur begeht, dafür muss man dann Regeln definieren, dann muss er damit rechnen, dass er strafrechtlich verfolgt wird. Und das triggert eben nicht mehr Firmen, die dann irgendwelche Zahlungen leisten müssen, die sie binnen Monaten wieder erinnern haben, sondern es geht darauf, Entscheidungsträger wirklich vor die Wahl zu stellen, riskiere ich, wenn ich ein Projekt mache, dafür ins Gefängnis zu gehen, wenn ich die Natur zerstöre.
Sie haben Ihre Initiative, also nicht nur Sie alleine natürlich, sondern das muss Unterstützer haben in mehreren Ländern. Mhm. Und Sie haben die registriert bei der Europäischen Kommission?
Wir als Team haben das registriert sozusagen. Wir sind momentan, je nach Aktivitätsgrad, könnte man von 15 bis knapp 200 Personen sprechen, die in Europa für diese Initiative aktiv sind. Und der Begriff Hobbyprojekt ist vielleicht ein bisschen im ersten Augenblick passend gewesen. Es ist mehr ein Halbtagsjob inzwischen sozusagen, der allerdings nicht bezahlt wird mit Geld, sondern mit Freude daran, etwas Sinnvolles zu tun.
Können Sie das schildern, wie, wenn Sie sagen Hobbyprojekt? Sie haben sich an uns gewandt vor ein paar Wochen mit der Bitte, ob wir Ihre Initiative ein bisschen bekannt machen können. Das machen Sie jetzt selbst, aber Sie haben da auch geschrieben, Sie sind rund um die Uhr damit beschäftigt.
De facto ist es natürlich so, dass wenn es darum geht, 1 Million Unterschriften zu sammeln, man denken würde, das sollte doch problemlos möglich sein in einem mehrere hundert Millionen großen Raum, der sich Europäische Union nennt. De facto ist es aber so, dass vielerlei Punkte einfach dazu führen, dass es gar nicht so einfach ist. Und da sind wir bei der EBI als solche. Das sind so Kleinigkeiten wie, dass englische Staatsbürger sozusagen nur dann für eine EBI unterschreiben können, wenn sie auch einen englischen Wohnsitz haben. Sprich, wenn jemand aus England mit englischer Staatsbürgerschaft in Frankreich wohnt, dann darf er bei einer EBI nicht abstimmen. Größere Dimensionen kriegt das Ganze, wenn man bedenkt, dass in Deutschland zum Beispiel man keinen Reisepass braucht, also keine ID für einen Reisepass, in Österreich schon. Und die Vorstellung, dass jemand online seine Reisepassnummer in ein Formular einträgt, führt dazu, dass viele Leute sagen, naja, das mache ich dann doch nicht. Ja. Also die EBI hat viel Potenzial. Ich schätze sie als Maßnahme für eine Demokratisierung der Europäischen Union sehr. Aber ich glaube, dass es im Praktischen einfach noch einiges zu feilen gilt, vor allem auch bei den Nationalstaaten, um hier ein gleiches Terrain zu schaffen. Denn momentan ist es aus unserer Sicht jetzt so, dass eine EBI gewonnen wird in Deutschland. Wenn die EBI für die deutsche Bevölkerung von Relevanz ist, dann kriegt man dort die Million zusammen.
Vielen Dank. Inzwischen, ich frage Sie dann auch gleich, wie es näher wird, wie viele Stimmen Sie schon haben und so weiter. Aber ich möchte zuerst fragen, unsere beiden Gäste aus Deutschland, Dr. Kautz und Maximilian Konrad, was sind denn so die erfolgreichsten Bürgerinitiativen bis jetzt? Keine ist abgeschlossen.
Wenn ich ganz kurz nochmal auf den letzten Punkt eingehen darf, es reicht natürlich, ich meine, es ist natürlich de facto so, dass Deutschland ein großes Land ist und die Wasserinitiative, über die wir sicher gleich noch reden werden, auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass man da eben, also diese Initiative praktisch alleine in Deutschland gewonnen hat. Allerdings reicht es natürlich nicht, nur in einem Land Stimmen zu sammeln. Die Wasserinitiative hat 90% ihrer Stimmen, glaube ich, in Deutschland bekommen, überhaupt keine Frage. Aber man muss eben auch in 6 anderen Ländern die Mindestanzahl an Stimmen erreichen.
Ein Viertel aller EU-Mitgliedstaaten.
Also ganz genau sind es 7 Mitgliedstaaten mit jeweils Quoren, die in Relation zur Bevölkerungszahl sind. Das fängt an in Malta bei 3.750 Unterschriften. In Deutschland sind es 74.250 Unterschriften. Also da gibt es durchaus auch Unterschiede dann je nach Größe der Länder. Und also eine EBI kann nicht alleine in Deutschland gewonnen werden und ich hoffe nicht, dass das sich dann als Resultat bei erfolgreichen EBIs herausstellen wird, dass es dann sozusagen der Movens für EBIs, die erfolgreich sind, wirklich aus Deutschland und dann irgendwie anderen Ländern, die da irgendwie dazu passen, hervorgeht. Ich glaube, das wäre auch ein Hinderungsgrund letztendlich für die Kommission, EBIs abzulehnen oder nicht in Gesetzgebungsprozesse zumindest zu überführen. Weil wir wissen ja im Moment überhaupt nicht, was mit den erfolgreichen EBIs passieren wird. Und natürlich auch nicht mit denen, die nicht erfolgreich sind. Das ist ja vielleicht auch eine spannende Frage, was passiert mit denen, die nicht erfolgreich sind.
Aber wenn wir das Beispiel der Wasserinitiative, ich sage es jetzt verkürzt, Wasserinitiative nehmen, die hat bereits zu einem handfesten Resultat geführt. Noch bevor sie was abgeschlossen ist.
Dass die Europäische Kommission aus der durchaus umstrittenen sogenannten Konzessionsrichtlinie Wasser ausgenommen hat. Das heißt, da hat der zuständige Kommissar dann zwar darauf hingewiesen, dass es sich eigentlich bei der Bürgerinitiative in gewissem Maße um ein Missverständnis handelt, dass es also in der Richtlinie gar nicht darum geht, Wasserversorgung zu privatisieren, aber er eben auch nicht darum herumkommt, dass mittlerweile 1,6 Millionen Menschen diese Bürgerinitiative unterschrieben haben und dementsprechend dann auch gewisse Änderungen vonnöten sind. Und dementsprechend hat die Kommission also reagiert, diese Richtlinie, diesen Entwurf also zu ändern, soweit das Wasser aus dieser Richtlinie herausgenommen wird.
Kann man
also daraus? Das ist schon ein ganz handfester Beweis, dass man mit dieser europäischen Bürgerinitiative tatsächlich etwas erreichen kann.
Kann man daraus schließen, dass das in Brüssel durchaus ernst genommen wird, was die Bürgerinnen und Bürger...
Das kann man auf jeden Fall. Man könnte vielleicht hinzufügen, dass das auch was mit institutionellen Entwicklungen in der Europäischen Union zu tun hat, dass eben mittlerweile das Europäische Parlament eine starke Rolle spielt, in den allermeisten Fällen mitentscheidet mit dem Ministerrat. Und daran sieht man eben, dass das Europäische Parlament sehr gut darin geworden ist, bestimmte Themen aufzugreifen, die für die Bürger sehr wichtig sind und sich quasi dann so als Repräsentation der Bürger wirklich zu inszenieren und also die Bedürfnisse der Bürger wahrzunehmen und sie gegebenenfalls gegen die Kommission durchzusetzen. Das heißt, also hier sehen wir jetzt ein Beispiel, dass die Kommission natürlich schon in der ersten Phase darauf reagiert hat und das ernst nimmt und ihre Richtlinie geändert hat. Andererseits wäre es wahrscheinlich zu einem Konflikt zwischen Kommission und Parlament gekommen, wie es beispielsweise auch bei der sogenannten Dienstleistungsrichtlinie im Jahr 2005 der Fall gewesen ist.
Das Parlament hat sich emanzipiert in den letzten Jahren.
Ganz bestimmt, ja.
Rufen Sie uns an, 0800 22 69 79, Herr Redl ist am Apparat. Hallo? Sie können sprechen? Ja, bitte sprechen Sie.
Mein Name ist Lang, nicht Redl.
Das bitte um Pardon. Aber Sie sind trotzdem...
Ich wollte etwas grundsätzlich. Es stört mich und ärgert mich immer bei jeder Sendung über die Europäische Union, wenn es geht um Beschlüsse der Europäischen Union, wird immer so getan, also dass dieser Eindruck erweckt, dass irgendwo in Brüssel sitzen da Leute, die irgendetwas über die Köpfe aller EU-Bürger beschließen. Es ist doch, stimmt doch nicht. Jede einzelne Beschluss musste und muss von allen 28 Mitgliedern beschlossen und werden oder ihm zugestimmt werden. Also jedes einzelne Land muss in erster Linie seine Politiker, die das beschließen, zur Verantwortung ziehen und nicht irgendwelche Leute, die in Brüssel sitzen, die wir überhaupt nicht kennen. Das ist mein Anliegen, dass das immer in allen Medien überhaupt nicht berücksichtigt wird. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir hatten gerade ein Beispiel dafür, dass das ja durchaus geschieht, dass die nicht nur die einzelnen Nationalregierungen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sich durchsetzen können.
Also aber bitte. Vielleicht würde dazu gerne eine Sache sagen. Also der Anrufer hat auf jeden Fall recht. Die nationalen Regierungen werden ja zumindest über die Parlamente direkt von den Bürgerinnen und Bürgern legitimiert bzw. indirekt gewählt. Und natürlich ist das Europäische Parlament als das zentrale Repräsentationsorgan der europäischen Bürgerinnen und Bürger direkt von ihnen gewählt, auch wenn es da vielleicht den einen oder anderen Haken gibt, wie nationale Listen und keine gesamten europäischen Listen und so weiter. Was aber, glaube ich, auch hinzuzufügen ist, ist, dass nicht nur die Europäische Bürgerinitiative die Möglichkeit bietet, direkt auf europäische Politik Einfluss zu nehmen, sondern das ist eine ganz andere Reihe, große Vielzahl von anderen Möglichkeiten gibt, an Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union teilzunehmen. Es gibt die sogenannten Konsultationsverfahren. Natürlich können Sie auch Petitionen einreichen. Es gibt den europäischen Bürgerbeauftragten, den Ombudsmann der Europäischen Union. Sie können sich natürlich oder sollen sich sogar natürlich an Ihren oder Ihre Abgeordnete wenden, wenn Sie ein Anliegen haben und. Und ich behaupte immer, ich kann es empirisch nicht nachweisen im Moment, aber ich behaupte, die Europäische Union ist eines der transparentesten, wenn nicht das transparenteste System weltweit, das wir überhaupt haben. Sie können alle Dokumente, Reden und so weiter einsehen in ihrer eigenen Sprache auf den Servern der Europäischen Union.
Das ist gar, da muss ich Herrn Lang aber recht geben, der gerade angerufen hat, das ist gar nicht der Eindruck, der vermittelt wird. Sondern man sieht sich dem Bild von der EU als Moloch oder ja, der sehr, sehr große Regierungsapparat in Brüssel und Straßburg.
Das ist richtig. Und das zeigen ja auch die Eurobarometer-Umfragen. Und die Frage ist natürlich, die auch für die Sozialwissenschaften interessant sind, warum ist das so? Und das liegt sicherlich auch so an so einer gewissen Ferne der europäischen Institutionen und ja zum Teil auch einem Unwissen über Europa und einem wenig Reden über Europa. Und ich glaube schon, dass da die Europäische Bürgerinitiative ein Mittel ist, dass über Europa geredet wird. Und dass das passieren kann, zeigt, glaube ich, schon die Europäische Bürgerinitiative zu Wasser. Es wurde über ein Thema geredet und es wurde, glaube ich, noch nie so viel über Europa gesprochen und über europäische Politik, wie als diese Konzessionsrichtlinie auch debattiert wurde.
0800 22 69 79, Frau Farkas hat uns angerufen.
Begrüße Sie. Also wovon natürlich jetzt nicht gesprochen wurde, war die Macht der Lobbys. Und ich brauche jetzt nicht weiter aufzuführen, wie sehr auch sämtliche Politiker den Lobbys ausgesetzt sind. Aber ich bedanke mich bei Ihnen und bei Ö1, dass Sie zur Bewusstseinsbildung mit so einer Sendung beitragen. Und es wäre wichtig, noch wesentlich mehr solche Sendungen zu machen, weil die Bürger viel mehr über Autos hören als über Bürgerrechte. Also, und jetzt folgende Bemerkung hätte ich. Auf drei Ebenen wäre mir wichtig, die Solidarität zu betonen. Die erste Ebene ist, es zeigt sich auch in Österreich immer mehr, dass ob jemand arbeitslos ist oder nicht, nicht Frage des Talents und nicht Frage des Fleißes ist, sondern hauptsächlich Frage des Glücks ist. Und wenn man weiß zum Beispiel, dass in Ungarn lediglich 3 Monate lang Arbeitslosengeld bezahlt wird, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Die zweite Ebene der Solidarität, die sehr, sehr wichtig wäre, wäre zwischen den Generationen. Es gibt in allen Ländern der EU eine Generation mit sogenannten wohlerworbenen Rechten und es gibt eine junge Generation, genannt Generation Prekariat. Ich weiß, dass auch die wohlerworbenen Rechte schon in einigen Ländern am Bröckeln sind, aber unter den Generationen müsste freiwillig wesentlich mehr Solidarität da sein.
Ja, vielen Dank, Frau Farkas, auch für die Blumen zu Beginn. Ich würde sagen, das ist unser gesetzlicher Auftrag. Frage, ein Anliegen, wie es Frau Farkas gerade formuliert hat, Solidarität zwischen den Generationen zum Beispiel. Wie lässt sich das jetzt einbringen in die europäische Politik? Ist das überhaupt Thema für die europäische Politik im Sinn einer staatenübergreifenden EU-Politik? Kann so etwas oder wie wird so etwas zu einer Richtlinie oder ja?
Wenn Sie jetzt also da würde mir auf Anhieb natürlich wieder das Schlagwort europäische Öffentlichkeit dazu einfallen. Und das hat natürlich dann auch was mit demokratischer Legitimation zu tun. Wir debattieren ja im Prinzip, oder sagen wir mal so, es wird relativ häufig darüber geredet, dass es in Europa ein Solidaritätsdefizit gibt. Dass wir also an der Euro-Krise beispielsweise gerade sehen, dass die reichen Deutschen nicht für die Länder im Süden Europas bezahlen wollen, dass die Länder im Süden Europas dann natürlich auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise dargestellt werden. Allerdings, wenn es darum geht, konkrete politische Prozesse dann öffentlich zu debattieren, dann ist das etwas, das findet vollkommen entkoppelt von den politischen Institutionen statt. Da würde man dann natürlich wieder sagen, klar, ich meine, um jetzt auf Herrn Lang zurückzukommen, es ist natürlich so, dass alle Entscheidungen in der Europäischen Union von unseren Regierungen mitgetroffen werden. Also nicht nur das Europäische Parlament, sondern auch unsere Regierungen sind dafür verantwortlich zu machen. Und das ist natürlich ein institutionelles Gefüge, in dem relativ wenig über konkrete Gesetzesvorschläge debattiert wird in der Öffentlichkeit. Dementsprechend wird auch relativ wenig darüber debattiert, ob eine gewisse Politik solidarisch oder nicht solidarisch ist. Ich glaube, dass das beste Beispiel dafür ist eigentlich die Tatsache, dass europäische Politik eigentlich auch nicht hinreichend politisiert ist. Das heißt, wir debattieren eigentlich nicht die Richtlinien, also nicht Richtlinien im Sinne von Gesetzesvorschlägen, sondern in welche Richtung die Europapolitik gibt. Dass wir keine verantwortliche europäische Regierung haben. Dass es keine Wahlkämpfe gibt, in denen zwischen verschiedenen politischen Lagern darum gekämpft wird, in welche Richtung wollen wir die Europapolitik in den nächsten 4 oder 5 Jahren führen.
Im Guten wie im Schlechten?
Im Guten wie im Schlechten. Das heißt, wenn wir über die Europäische Kommission reden, dann reden wir tatsächlich über ein Gebilde, über das die wenigsten Menschen wirklich etwas wissen. Auch wenn die Kommission keine Entscheidungen trifft. Das machen das Parlament und der Ministerrat. Aber
das klingt jetzt fast ein bisschen wie ein Vorwurf.
Das ist im Prinzip natürlich auch ein gewisser Vorwurf. Oder wenn wir uns darüber Gedanken machen, warum es dieses sogenannte Demokratiedefizit gibt, das vielleicht auch ein ganz anderes Defizit ist. Es kann auch ein Gemeinschaftsdefizit sein. Es kann auch einfach ein Defizit an demokratischer Legitimation sein, ganz einfach.
Man wirft uns in Österreich, sagt man ja nach, dass wir gerne schimpfen, uns gerne beklagen, aber nicht so gerne selbst aktiv werden. Gilt das für andere Länder auch?
Ja, ganz sicher. Also für die Deutschen mit Sicherheit auch, das darf ich sagen, als deutsche Staatsbürgerin und für andere sicherlich auch. Und es ist vielleicht auch in gewisser Weise legitim, als Bürgerinnen und Bürger die Regierung zu kontrollieren, indem man schimpft oder positiv ausgedrückt Kritik übt. Natürlich wäre es auch wünschenswert, dass Bürgerinnen und Bürger sich mehr engagieren. Das können sie durch die Europäische Bürgerinitiative tun. Aber das ist vielleicht auch ein sehr hohes Ideal von Demokratie, von dem ich mir auch manchmal nicht so sicher bin, ob das erreichbar ist, jedenfalls nicht in dem Maße, wie man sich das vielleicht im Ideal vorstellen mag und man dann auch ganz leicht immer auf so Ideen kommt, ja, das müsste eigentlich so sein wie in Athen damals, als die ganzen Athener, wobei es dann natürlich nur Männer waren, aufs Forum gegangen sind und über Politik debattiert haben und jeder im Laufe seines Lebens mindestens einmal die Chance hatte, ein Amt zu übernehmen. Und das ist natürlich vielleicht auch was mit modernen Demokratien und gerade auch mit solchen transnationalen Gebilden, wie es die EU ja eins ist, überhaupt nicht möglich ist. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Ideal, diese sehr, sehr partizipative Form von Demokratie.
Wir haben auch etwas mehr Einwohner jetzt in der EU als damals in der attischen Demokratie.
Ja, natürlich. Man sagt immer, die moderne Massendemokratie ist für Partizipation nicht gemacht. Das teile ich überhaupt nicht, diese Auffassung. Die gibt es in der Politikwissenschaft. Aber ich glaube, dass es so ein Zusammenspiel zwischen repräsentativer Demokratie, also gewählten Repräsentanten in den Parlamenten und Bürgerinnen und Bürgern, die sich zumindest zeitweise für öffentliche Angelegenheiten einsetzen und daran teilhaben, dass es eben dieses Zusammenspiel geben muss.
Frau Rose ist am Telefon.
Ja, guten Tag. Danke für die Sendung. Was ich dazu sagen möchte, ist, oder mal wirklich nochmal, Herr Lange hat es schon angedeutet, also diese, und die Dame gerade eben auch, diese Größe, die dadurch entstanden ist, ist ja unüberschaubar geworden. Der Lobbyismus in Brüssel ist genauso existent, wie er in den Nationen existent ist. Es ist nur viel unüberschaubarer geworden. Und wo soll der Bürger, der nach Buchstaben wohl die Freiheit zur Demokratie und Mitbestimmung hat, die Zeit hernehmen, sich um die Belange dort zu kümmern, wo sie geschehen und wo sie noch weniger, wenn auch per Internet und was alles angeblich einsehbar sind, aber doch, wer soll die Zeit haben und die Geschicke, sich da einzuklinken. Also wir sollten uns, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass durch Europa nun der Bürger plötzlich demokratischer leben könnte und mit größeren Rechten und was weiß ich alles. Dieser Anspruch mag schon da sein, aber die Realität sieht ja doch sehr viel anders aus, wenn man allein an das Wasser denkt. Wir haben das vor 30 Jahren schon gemacht, wir sind niedergeschlagen worden und es gibt eben eine Lobby, die Industrie heißt, die darf man nicht übersehen und die ist auch in Brüssel.
Ja, danke Frau Rose. Ich möchte Ihre Frage am liebsten gleich an Herrn Eitzenberger weiterleiten.
Sonst hätte ich mich jetzt gemeldet.
Ja.
Das ist, ich möchte da schon fast diametral widersprechen. Margaret Mead hat das so schön ausgedrückt mit, es war nie eine andere Gruppe als eine kleine Gruppe von Menschen, die etwas möglich gemacht haben in unserer Weltgeschichte. Natürlich ist es so, dass ein Großteil der Menschen ein bisschen raunzt, wie man so schön sagt, und halt sein Missfallen äußert und das war's, solange es nicht vollkommen in die falsche Richtung geht. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema derart interessieren und dann auch engagieren, dass sie es möglich machen, Dinge zu bewegen. Und genau dafür, finde ich, ist die EWI eben ein sehr passendes und adäquates Mittel, um einer Gruppe von Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, Themen, die sie bewegen und wo sie glauben, das könnte Europa vorwärts bringen, auch wirklich zu treiben. Und ob das jetzt die Wasserinitiative, ob das unsere Initiative ist, ob das die Mindestversorgungsinitiative ist, also es gibt viele Initiativen, die eigentlich sehr grundsätzliche Fragestellungen an die Bevölkerung Europas rantragen und dann zur Kommission weitertragen möchten, um hier Europa in diesem Bereich eben zu ermöglichen, eine Direktive zu erlassen, die dieses grundsätzliche Thema auch behandelt. Und es wird eben nicht möglich sein, die Industrie auf nationaler Ebene zu zwingen, mehr Rücksicht auf unseren Planeten zu nehmen. Also es wird auch nicht möglich sein, das in Europa, im Europäischen Parlament oder in der EU-Kommission zu machen, weil dort das Lobbying einfach sehr stark ist. Aber über 1 Million Unterschriften, über Menschen aus 7 Ländern, die sagen, wir wollen das so nicht mehr, kann man einen Lobbyismus aufbauen, der von den Bürgern kommt. Und das würde uns dann ein bisschen zurückführen in die Athene und in die Ursprung oder in die Wiege der Demokratie. Und das finde ich ein sehr schönes Bild.
Darf ich Sie fragen, warum haben Sie diesen Weg gewählt, einer europäischen Bürgerinitiative und nicht den, sagen wir, konventionelleren Weg über Organisationen, Parteien, versuchen Ansprechpartner zu finden?
Warum? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu versuchen. Und für mich hat die EBI einfach den Reiz, dass es wirklich möglich ist, wenn wir diese Million schaffen, in direkten Gesprächen auch mit der Kommission, aber auch in einem öffentlichen Hearing im Parlament, dieses Thema einfach bewusst zu machen. Dieses Thema eines Gesetzes für eine Gesellschaft, um sie hinzuführen in eine grünere und nachhaltigere Welt. Und wie soll ich sagen, da geht es vor allem, eine Gesellschaft kann man nur ändern, indem man ihre Werte ändert. Und ihre Werte muss man ändern, indem man das Bewusstsein dafür schärft.
Sie sind gezwungen, unter Anführungszeichen, also tatsächlich gezwungen, aber auch im positiven Sinn gezwungen, an die Öffentlichkeit zu gehen.
So ist es. Gerade weil unser Thema halt nicht so plakativ und sehr leicht zu verstehen auf einem Anblick oder binnen einer Sekunde sozusagen. Man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, was es bedeutet, Menschen haftbar zu machen für ihre Entscheidungen. Auf der anderen Seite ist das so ein berühmtes Raunzen auch in Österreich über Politiker und Manager und Banker, dass die ja nicht verantwortlich sind für das, was sie tun oder nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und genau sowas würden wir jetzt eben versuchen zu fordern für Verbrechen an der Natur. Und dazu bedarf es natürlich Erklärung, dazu bedarf es, wie Sie schon gesagt haben, die Möglichkeit, das in der Öffentlichkeit zu thematisieren, zu diskutieren und den Menschen sich zu ermöglichen, eine Meinung darüber zu bilden.
Wie viele, letzte Frage an Sie, wie viele Unterschriften haben Sie?
Wir haben jetzt knapp über 33.000, sind also noch weit weg von der Million. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Ich habe zumindest bisher in meinen Gesprächen mit Menschen über das Thema erst einen Freund, einen guten Bekannten gehabt, der gesagt hat, da kann er nicht mit. Bei allen anderen war eigentlich binnen 10 Minuten, Viertelstunde die Unterstützung und der Unterstützungswille da. Ja, also ich glaube, dass das Konzept eines Gesetzes für Verbrechen an der Natur schon etwas ist, was ein starkes Potenzial hat. Aber es bedarf einfach einer Erklärung und deswegen versuchen wir eben über alle möglichen Wege eine Vielzahl an Menschen und Multiplikatorinnen zu erreichen, um das Thema einfach als Thema in Österreich und in Europa präsent zu machen.
Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben an diesem Gespräch und ich möchte sagen, wenn Sie sich interessieren für die erwähnte Bürgerinitiative Stoppen wir den Ökozid oder auch alle anderen, die registriert sind, ein Link findet sich auf der Ö1 Internetseite zu dieser Sendung. Letzte Frage ganz kurz. Welche Themen sind denn überhaupt Themen für eine europäische Bürgerinitiative? Man findet da sehr bunte Anliegen von Tempo 30 in den Städten und Gemeinden bis zu europäische Austauschprogramme.
Ganz kurze Antwort auf die ganz kurze Frage. Es sind alle Politikbereiche, in denen die Europäische Kommission Gesetzesvorschläge ausarbeiten darf. Ein Beispiel für eine Initiative, die abgelehnt wurde, wäre beispielsweise die Abschaffung der Kernenergie in ganz Europa. Damit darf sich die Europäische Kommission nicht befassen, weil es eine Vertragsänderung konstituieren würde. Und dementsprechend ist das den Regierungen der Mitgliedstaaten vorbehalten.
Das würde dem Euratom-Vertrag widersprechen.
Genau. Es gibt noch eine Einschränkung, die ist vielleicht auch nicht so ganz unwichtig. Also die Europäische Bürgerinitiative, die gestellt wird, darf nicht im Text den Grundwerten der Europäischen Union widersprechen und wie es im Vertragstext heißt, sie darf nicht verletzend oder schikanös sein. Also daraufhin werden auch Bürgerinitiativen geprüft.
Vielen Dank Ihnen beiden, Annette Knaut und Maximilian Konrad, dass Sie zu uns gekommen sind, geschwänzt haben, die Tagung, zu der Sie nach Wien gekommen sind, von heute bis Freitag an der Universität Wien, auch dazu ein Link auf unserer Homepage. Morgen in Von Tag zu Tag, die Rückkehr des Bauern. 10 Jahre Institut für Geschichte des ländlichen Raums, zu Gast ist der Historiker Ernst Langthaler. Letzte Sendung in unserem kleinen Schwerpunkt über die Landwirtschaft und den Wandel in der Landwirtschaft. Thema auch im Radiokolleg dieser Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Johann Kneis.
zwei Monate später, nachdem ich eben in New York angekommen bin, hat es einmal geläutet an der Tür und dann hat sich mein Mann gemeldet. Der war damals blutjung. So haben wir uns eigentlich kennengelernt.
Im Rahmen unserer Schwerpunktwoche, wie wir zusammenkamen,